Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap-Podcast. Ich bin Judith.
Und ich bin Lena. Heute reden wir nochmal weiter über Schreiben und Geld verdienen. Und zwar zu den Themen Self-Publishing und Crowdfunding. Und dazu haben wir uns als Expertin und Gästin Jasmin Neitzel eingeladen. Hallo.
Hey, hi.
Hi. So, genau, du stellst dich auch gleich noch vor, aber zuvor haben wir wieder ein paar Themen vom Thema, wie immer.
Wie so oft ist eine weitere Queerwelten in der Mache. Und zwar die Nummer 15. Wir können nicht ganz versprechen, dass sie zum BuCon Mitte Oktober fertig wird, aber wir geben uns Mühe und sind auch eigentlich so in den letzten Zügen, würde ich sagen.
Auf jeden Fall im Oktober, spätestens Anfang November wird sie kommen. Wenn sie schon vorbestellbar ist im Shop, wenn die Folge erscheint, dann findet ihr das natürlich in den Shownotes oder ansonsten demnächst werden wir das überall posten.
Im November, das merke ich jetzt schon mal an, auch wenn das natürlich noch nicht die Novemberfolge, sondern die Oktoberfolge ist, bin ich ganz viel unterwegs. Und zwar haben wir zum ersten Mal eine Lesereise mit Anarchie Deco 1930. Da hat er ein kleines Buchhandlungskollektiv in Leipzig und Potsdam angefragt, die Drift, ob wir nicht Lust hätten, sie zu besuchen. Und dann konnten wir das Ganze verbinden mit einer Lesung in Berlin in der Zentralbibliothek. Die hatten nämlich auch Interesse geäußert, schon letztes Jahr. Dann haben wir das alles gebündelt und sind jetzt am 6. November in Leipzig, am 7. November in Potsdam und am 8. November in Berlin. Haben dann irgendwie so 4 Tage Zeit, um uns zu reakklimatisieren zu Hause, weil wir dann nämlich in den Nachtzug steigen und nach Wien fahren, wo wir auf der Buch Wien sind mit dem Pieper Verlag und da unser neues Buch The Icebound Kingdom vorstellen. Und ja, das wird wild. Das ist nämlich am 16., glaube ich, vor allen Dingen November, dass wir in Wien sind. Die Veranstaltung auf der Buch Wien, so ganz super fest ist das alles noch nicht mit den Uhrzeiten und so. Da könnt ihr euch auf unserer Website dann informieren oder auf Social Media.
Also antifaschistische Europa-Tournee. Jetzt endlich. Dann haben wir eine Veröffentlichung, die uns beide betrifft, nämlich irgendwann demnächst wird auch wieder das diesjährige Science-Fiction-Jahr erscheinen. Das hat dieses Jahr einen Schwerpunkt zum Thema Utopie und Judith und ich haben beide einen Text dazu geschrieben.
Es war schwierig, dieses Jahr einen Text zum Thema Utopie zu schreiben.
Ja.
I blame 2025. Aber wir haben es geschafft.
Unter anderem wird es darin auch einen Text geben von dem Herausgeber der nächsten Veröffentlichung, denn am 6.10. erscheint die Kurzgeschichtenanthologie An die Monaden. Der Titel leitet sich ab von An die Mon. Es ist einer der bekanntesten Science-Fiction-Romane der DDR. Und dazu gibt es jetzt eine Anthologie mit quasi weitergedachten und Antworten und Reflexionen dazu aus dem Jahr 2025 von verschiedenen AutorInnen, unter anderem mir. Und im Science-Fiction-Jahrbuch wird es noch einen Werkstattbericht des Herausgebers geben. Und das ist, am 6.10. Es gibt auch eine Premierenveranstaltung im Otherland in Berlin. Bin ich jetzt nicht, aber es gibt sie, wenn ihr da vorbeischauen wollt. Ansonsten packen wir den Link in die Shownotes und dann könnt ihr das Buch da bestellen.
Ich fand das auch mal eine gute Gelegenheit, An die Mon mal endlich zu lesen. Also falls man das immer schon mal vorhatte. Und danach habe ich deine Geschichte gelesen und die von Anna Zabini und finde ich eine ganz spannende Idee so.
Bin auch schon sehr gespannt, weil als ich dazu gesagt habe, war mir nicht bewusst, dass auch die beiden, also das AutorInnen-Ehepaar, dass das den Roman geschrieben hat, dass sie das auch lesen werden, weil sie dann ganz involviert sind in die Rezeption auf diese Anthologie. Und jetzt bin ich natürlich schon sehr gespannt.
So viele Jahre später nochmal so zu lesen, was andere AutorInnen draus machen, ist schon auch krass.
Es war es irgendwie 83, 85 oder so. Also so ungefähr so ist der erschienen, ist halt auch einfach schon ein bisschen älter. Und ansonsten ist jetzt wieder Herbst. Es geht wieder auch auf den NaNoWriMo zu. Und das heißt natürlich, ich werde dann demnächst auch wieder meine Schreibworkshops in die nächste Runde starten. Weiß ich gerade noch gar nichts genau. Also es geht wie immer erstmal los mit meldet euch doch und dann könnt ihr auch beim Terminsuchen mitreden. Und bis die Folge erscheint, habe ich da bestimmt schon wieder ein Prozess angestoßen und ihr könnt einfach auf meine Webseite gucken oder auf meine Social Media Accounts, wie da die Lage gerade so ist. Das waren, glaube ich, die Themen vom Thema. Ja, dann begrüßen wir nochmal herzlich Jasmin. Hallo.
Herzlich willkommen.
Hey, hey, nochmal.
Ja, möchtest du dich vielleicht einfach ein bisschen selber kurz vorstellen, unseren HörerInnen, falls sie sich nicht sowieso schon kennen, von unserem quasi Schwestern im Geiste Podcast, Nerd ist ihr Hobby.
Ich bin Jasmin Neitz, der Pronomen sie ihr. Ich podcaste mit Nerd ist ihr Hobby über die Intersektion von Fantastik, Rollenspielthemen, Queerness und Kink. Und da kommt relativ fruchtbar was bei rum seit ein paar Jahren und gibt zahlreiche Folgen zu teilweise auch denselben Themen, die hier schon mal angesprochen wurden. Also ja, durchaus nicht unverwandt zu Genderswapped, auch wenn wir dem Rollenspiel, glaube ich, noch etwas mehr verhaftet sind. Im Rollenspielbereich bin ich auch viel unterwegs. Ich habe unter anderem für das Schwarze Auge und Vampire die Maskerade so mainstreamige Rollenspiel-Sachen gemacht. Jetzt gerade bin ich tatsächlich mehrheitlich im Indie-Bereich unterwegs. Viel veröffentlicht bei Plot Bunny Games. Viele Grüße an Andrea an dieser Stelle.
Auf jeden Fall, von uns auch. Wir haben ja alle mit ihr schon Dinge gemacht. Ja, und man findet deinen Namen auch öfter als Beratung zum Thema Crowdfunding oder Crowdfunding-Expertin bei so Projekten. Deswegen haben wir gedacht, da bist du doch genau die Richtige, um dich hierher einzuladen.
Ja, ich habe mal 24 Crowdfundings in 24 Monaten gemacht. Das ist relativ viel.
Und ist das im Guinness-Buch der Rekorde verzeichnet?
Das wird nicht gemessen, aber ich glaube, das, was so Crowdfunding-Management in der Spielebranche angeht, ich mal tatsächlich die Beste der Welt war für einen Augenblick.
Wow.
Und das klingt immer eitel, wenn man das sagt, aber ich glaube, es halt tatsächlich so gewesen ist und das aber jetzt halt auch nicht in einer Weise gewürdigt wurde, dass ich es heute noch beruflich mache. Aber das ändert ja nichts daran, dass ich gut darin war.
Also nur die Besten der Besten haben wir hier eingeladen. Und zwar, wir haben das letzte Mal über Geld verdienen mit Schreiben geredet. Ein super cheery Thema, voller Freude und geplanten Ausflügen auf die Malediven von unserem Reichtum. Nein, also da ging es aber halt viel um Verlagsveröffentlichung, also die klassischen Publikationsweg. Wir wollten ja eigentlich eine Folge dazu machen, wir haben dann schon gemerkt, es gibt so viel dazu zu sagen, dass die Themen Self-Publishing und Crowdfunding dann nochmal ausgelagert werden sollten. Wir machen vielleicht auch tatsächlich nochmal eine Folge zum Thema Self-Publishing, wo es dann so ein bisschen eher um die inhaltliche Seite geht, also ne, vielleicht halt auch, wie sich das inhaltlich unterscheidet von Verlagsveröffentlichung, aber heute geht es ja nochmal um the cold hard cash.
Genau, auch so im Einzelnen jetzt Self-Publishing-Plattformen vergleichen, empfehlen und so weiter können wir in der Folge auch ähnlich. Also ich würde sagen, wir legen auch einfach den Fokus vor allen Dingen aufs Crowdfunding. Da Crowdfunding häufig ein Teil von Self-Publishing ist, wir haben eben im Vorgespräch schon gesagt, nicht immer, kann halt auch Verlags-Crowdfundings geben und all sowas, reden wir nachher auch noch drüber, können wir aber vorher halt einmal einen ganz kurzen Abriss so über Self-Publishing geben. Ich habe ja ein bisschen auch self-gepublished, würde mir aber halt jetzt nicht anmaßen zu sagen, ich weiß, wo da der Hase im Pfeffer liegt. Beim Self-Publishing ist es im Prinzip ja eigentlich so, und das spielt beim Crowdfunding halt auch eine Rolle, dass man für alles zuständig ist, was ansonsten der Verlag liefern würde quasi. Ne? Also klar, man hat ein Buch geschrieben, aber ein Buch, was man geschrieben hat, ist ja erstmal einfach nur eine Word-Datei auf dem Computer. Und das heißt, alles, was eine Word-Datei zu einem Buch macht, muss man beim Self-Publishing sich irgendwie selber drum kümmern. So.
Und da gibt es wie immer natürlich die Optionen, entweder man steckt ganz viel Zeit rein oder man steckt ganz viel Geld rein oder eine Mischung aus beiden. Denn wir brauchen ein Cover, brauchen einen Umschlag, also nicht nur vorne das Cover, sondern natürlich auch hinten den Klappentext. Wir brauchen eigentlich idealerweise auch noch ein Lektorat, ein Korrektorat, einen Buchsatz und irgendwie eine Art von Vertrieb. Und so einiges davon kann man ja auch auf die Plattform schon auslagern. Also so funktionieren ja die meisten Self-Publishing-Plattform, dass man dann halt da ein Print-on-Demand reinpackt und dann muss man das Buch jetzt nicht mehr in großen Kisten im Keller lagern und es selbst verschicken, sondern das geht dann halt schon darüber.
Da gibt es oft auch das Angebot, dass Leute zum Beispiel das Layout oder das E-Book-Programmieren übernehmen. Also wie gesagt, das sind Dinge, die man mit Geld lösen kann, wenn man sie nicht selber machen möchte. Oder halt zum Beispiel die Option, dass es eine Word-Vorlage gibt, in die man das Buch, also das Manuskript reinladen kann und dann halt ganz basal eigentlich so Word-Formatierung so übernimmt, dass es nachher also halbwegs aussieht wie ein druckfertiges Buch. Ist dann nicht ganz so schön, als hätte man ein Layout-Programm verwendet, aber ich glaube, für die meisten Leute reicht das einfach dann auch. Und was so eine Plattform auch oft anbietet, ist ja zum Beispiel eine ISBN oder so. Also das ist, glaube ich, auch von Plattform zu Plattform unterschiedlich, aber eine ISBN bietet natürlich die Möglichkeit, dass man das im Buchhandel, also es sind diese, ihr kennt diese Barcodes hinten auf den Büchern drauf, ne? Das sind ja immer 13-stellige Codes, die im Deutschen mit 978 beginnen und sowas. Genau. Und diese ISBN zum Beispiel sorgt dafür, dass das Buch halt bestellbar und suchbar und all sowas in den Verzeichnissen ist und das ist oft auch im Angebot von Plattformen mit inbegriffen. Aber es sind alles so Sachen, an die man im ersten Moment gar nicht denkt und dann hat man auf einmal so ein, du brauchst eine ISBN. Oh fuck, kriege ich die her?
Genau, also Impressumsdienst bieten manche halt noch an. Man muss ja auch irgendeine Adresse von reindrucken. Und nur weil man ein Buch veröffentlichen möchte, möchte man ja nicht unbedingt die eigene Privatadresse da vorne reindrucken. Gerade als marginalisierte Person nicht. Und so weiter. Man kann natürlich auch, wenn man self-published, man kann auch irgendwie ein Hörbuch selber in Auftrag geben, wenn man das möchte. Aber das ist, wie gesagt, ne, alles erstmal Kosten, die man vorne reinstecken muss.
Diese Kosten kann man natürlich zum Beispiel mit einem Crowdfunding decken, wenn man es nicht selber vorschießen will.
Das ist ein bisschen die Frage. Möchte ich mich jetzt hinsetzen und lernen, wie man layoutet, oder möchte ich das Geld nehmen, damit jemand es für mich layoutet? Und je mehr ich nicht selber machen möchte, desto mehr habe ich dann an Kosten. Desto mehr Bücher muss ich verkaufen, damit das Geld dann am Ende irgendwann wieder reinkommt auch.
Umso schneller oft auch, dass es halt sich relativ schnell also monetarisieren muss, weil die Leute direkt ihr Geld wollen und nicht bereit sind sozusagen. Das amortisiert sich jetzt über die nächsten 5 Jahre. Über den Abverkauf der Auflage. Das ist ja nicht der Fall dann.
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, zu lernen, wie man layoutet, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Jetzt habt ihr es
gehört. So.
Es ist so eine nützliche Fertigkeit. Ich musste mich total überwinden, mir das stundenlang irgendwie drauf zu schaffen. Aber jetzt, wo ich es kann, bin ich einfach so dankbar, dass ich an Vergangenheits-Judith, dass ich das gemacht habe. Aber das nur am Rande.
Es ist wirklich, wenn man irgendwas selber veröffentlichen will, das in eine grafische Form zu bringen, die halbwegs geht, muss nicht auf einem, ich könnte es anderen Leuten als Service anbieten, Level layouten können, aber so dieses, ich kann es in eine erste vorzeigbare Form bringen, ist immer hilfreich.
Absolut.
Das ist total super. Also irgendwann denke ich mir so, jetzt sollte es vielleicht auch mal lernen. Ich weiß aber genau, bei jedem Fehler, der dann auftritt, den ich einfach nicht wegkriege, würde ich erstmal schreiend durchs Haus laufen.
Das ist, glaube ich, auch ein Teil von Self-Publishing, dass man Sachen macht, die eventuell einem gar keinen Spaß machen. Also die nicht zur Kerntätigkeit gehören, ja, weil man eben für sich selbst verlegerisch auftritt. Und
genau,
das ist,
Marketing ja auch. Ja,
ja, das wird im Crowdfunding, ist das, worum es geht am Ende.
Ja, leider, ja.
Ja, oder zum Glück.
Je nachdem, was man gut kann, ja. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man, also das wollte ich auch noch kurz erwähnen, man kann natürlich auch schauen, dass man nicht Geld investiert, sondern Zeit, indem man halt zum Beispiel Dienstleistung tauscht, ne? Also indem man sagt, hier, kannst du mal mein Buch layouten und ich mache dafür Lektorat für was von dir, oder ich mache ein Korrektorat für dich und du machst mir dafür ein Cover oder so. Also das ist ja schon auch innerhalb der kleinen Fantastik-Buchbubble durchaus mal üblich, dass man so Dienstleistung tauscht. Das ist natürlich eine super Möglichkeit, wenn man irgendwas kann, was andere Leute brauchen können und dafür aber nicht so viel Geld schon vorab reinstecken will. Es ist aber natürlich dann wieder Zeit, die man investiert und dem man dann nichts anderes machen kann. Ne? Also das ist jetzt zumindest noch so eine Möglichkeit, wenn man sagt, oh, ich möchte jetzt aber nicht gerade erstmal 5.000 Euro investieren, die ich gar nicht habe, bevor dieses Buch gedruckt werden kann. So, ne?
Das ist auch einer der Gründe, warum Crowdfunding gemacht wird. Man kriegt die Leute vertröstet bis nach einem Crowdfunding. Man kriegt die in der Regel nicht auf eine Ratenzahlung über längere Zeiträume geredet. Also,
nö, verstehe ich auch. Würde ich alles auch nicht so super finden.
Also wahrscheinlich hätte ich da gar keine Lust zu, da regelmäßig hinter was herzulaufen, nee, sondern würde da andere Lösungen finden, wenn das die einzige ist.
Und auch da gibt es ja so Abrechnungszeiträume, ne? Nur ganz kurz, aber also Anarchie Deco haben wir ja zum Beispiel Ende März veröffentlicht bei Tradition und dann konnten das Leute da ja auch auf dieser Plattform kaufen. Aber das erste Mal Geld dafür haben wir erst 3 Monate später gesehen, weil die Plattform natürlich mit dem Geld Dinge tut, bevor sie es an uns weiterzahlt. Und es ist natürlich auch da so, die Plattform hat natürlich eine gewisse Marge, die sie sich selber rausnehmen. Da habe ich jetzt auch wenig Vergleich, aber da kann man natürlich auch Plattformen mal vergleichen. Das machen wir vielleicht mal in einer anderen Folge, wer was wie bietet und so. Ja, genau. Das heißt, man muss ein bisschen warten und am Schluss kommt vielleicht auch dann doch weniger raus, als man ursprünglich dachte.
Muss damit kalkulieren.
Genau, bei Ratenzahlung wollte ich jetzt nochmal, also weil ich auch Lektorat und so anbiete, ist es natürlich total legitim, wenn jemand mir sagt, oh Lena, kann ich das Lektorat in 4 Raten zahlen oder so. Also das ist total was anderes. Aber wenn es jetzt halt so, okay, und immer wenn sich das Buch verkauft, kriegst du wieder 17 Cent oder so. Das geht halt irgendwie nicht. Das ist zu lange und zu unsicher irgendwie.
Genau, bei Raten kommt es auch auf die Anzahl an.
Ja,
und
ja.
Das bestehende Vertrauensverhältnis.
Genau, also am Ende hat man das Ganze dann fertig, hat es irgendwie auf diese Webseite, auf diese Plattform eingestellt, die nimmt dann einen bestimmten Prozentsatz oder man sieht meistens, so viel kostet das Buch jetzt in der Herstellung und dann kann man selber was oben drauf packen, was der Preis ist und dann kriegt man halt die Differenz. So, also ist, glaube ich, mein Eindruck, dass das meistens bei den meisten Plattformen so funktioniert.
Würde ich auch so unterschreiben, genau. Wenn wir noch ausführlicher nochmal in Self-Publishing reingehen wollen, auch so mit diesen Kindle-Verträgen, die es da so gibt, diese Exklusivsachen und so, dann können wir das einfach mal wann anders machen. Also wenn euch das interessiert, sagt doch gerne mal Bescheid.
Ich glaube, die großen Unterschiede sind halt auch zwischen ich self-publische, weil ich ein Buchprojekt aus Leidenschaft habe, das ich rausbringen will, oder ich self-publische, weil ich gut in Suchmaschinenoptimierung bin und den Kindle-Markt bespiele.
Das sind zwei unterschiedliche Dinge, glaube ich auch. Ja.
Ich habe mal im Writing Excuses Podcast, ich glaube, ich habe es schon irgendwann erzählt, ein Interview gehört mit zwei Autorinnen, die irgendwie nur über Kindle Publishing E-Books veröffentlichen und damit auch echt gut verdienen, aber die veröffentlicht dann halt auch 4 Romane im Jahr. Das ist natürlich, die musst du erstmal schreiben, die 4 Romane im Jahr, ne? So.
Ich kenne auch alle 6 Wochen und so.
Ja, ja.
Auch gern im Erotik-Novellenbereich, da ist bei Kindle sehr viel gegangen, weil eben das Unangenehme, was ist das für ein Cover, sehen Leute, was ich lese, wegfällt. Und da gab es eine Explosion, als das groß wurde.
Ein großer Teil, glaube ich, von Kindle Unlimited ist schon irgendeine Art von Romance, Romantik, Erotik, whatever.
Und Ratgeber.
Aha, Ratgeber auch.
Ja, die neuesten Krypto-Scams, so macht ihr die größten Gewinne. So ein Kram geht ja auch immer.
Der Scam zum Scam sozusagen.
Ja, genau.
Super.
Diese Weisheiten werden bei Amazon Kindle für 2,30 Euro angeboten, auf jeden Fall.
Heute einfach komplett per ChatGPT geschrieben, super.
Ja, ja, das ist ein Abgrund.
Okay, aber da wollen wir nicht reingehen, diesen Abgrund. Nein.
Genau, wir sind bei dem höchstens monetären Abgrund. Wir haben ein Lieblingsprojekt und wollen es unbedingt, dass es das Licht der Welt erblickt, aber wir haben nicht die Kohle so. Dann ist Crowdfunding eine Möglichkeit. Ja.
Also Leute dazu bringen, einem Geld vorher zu geben, damit es existiert.
Crowdfunding gibt es ja so seit, ich würde sagen, vielleicht so 2011 rum oder irre ich mich da?
Nee, also irrst dich nicht vollends. Also es gab halt in den 2000er Jahren das Ransom Model. Das hat in der jetzigen Form tatsächlich in der Rollenspielszene Greg Stolze erfunden. Der hat halt praktisch ein Buch oder ein Rollenspiel fertig geschrieben, dann gesagt, ich veröffentliche es aber nur, wenn so und so viele Vorbestellungen zusammenkommen.
Ah.
Und dann über seine private Seite und da kam es raus. Und dann gab es, ich glaube, Gumroad und später Kickstarter als Plattform, die das aktiv angeboten haben, und seitdem ist Crowdfunding halt ein großes Ding, das als, ich sag mal, Vertriebsweg, ja, demokratisiert einer großen Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Und natürlich gab es auch davor schon gerade für Nischenprodukte Vorbestellungsaktionen oder Geld, das in der Community eingesammelt wurde. Jetzt Subskriptionssachen und sowas gab es halt auch. Mhm. Und ist jetzt kein ganz neues Konzept, aber eben in der jetzigen Form halt mit, da hängt eine Online-Kampagne dran mit einer Plattform, ist es ein 2000er, 2010er Ding.
2009 ist Kickstarter gegründet worden, also die Website, die jetzt ja auch schon so ein bisschen als Deonym dient. Also man sagt auch irgendwie ein Kickstarter und meint damit halt nicht unbedingt ein Kickstarter auf Kickstarter, also ein Crowdfunding auf Kickstarter, sondern halt, es wird auch oft als als Umbrella-Term für alle Crowdfundings benutzt. Unser erstes Crowdfunding haben wir 2012, glaube ich, gemacht. Da war das also ja noch relativ neu.
Ja, ich meine, war das nicht irgendwie sogar relativ das erste in Deutschland, was halt ein Buchprojekt war? Also, oder eins der ersten, das war Eis und Dampf, ne? Die Kurzgeschichten.
Ja, genau, das war die Eis und Dampf Kurzgeschichtensammlung, genau.
Ja, es bietet sich auch an, weil eben aus der Rollenspielszene kommt, dieser Trend sich so entwickelt hat.
Pen and Paper Rollenspiel war einer der Vorreiter, die das benutzt haben.
Ja, das ist halt wie gesagt, Ransom Model von Greg Stolze. Das ist relativ klar auf einen Punkt runterzubrechen, wo das so Schwung gewonnen hat. Natürlich.
Ich weiß auch, dass das, glaube ich, der Grund war, weshalb Feder und Schwert das auch gemacht hat, weil sie ja ursprünglich ein Rollenspielverlag waren, die haben ja Vampire und all das rausgebracht und waren dann deswegen dieser Idee, wir machen mal ein Buchprojekt als Crowdfunding, waren die deshalb auch aufgeschlossen. Ich glaube, es hätte jetzt vielleicht ein anderer, auch klein oder mittlerer Verlag, nicht unbedingt gemacht. So, das war, glaube ich, wirklich die Brücke vom Rollenspiel ins Buchbusiness.
Warte, wir müssen nochmal erklären, wie Crowdfunding abläuft, oder wissen das alle da draußen schon?
Wir können es ja mal ganz basal erklären.
Ganz umreißen, so kurz.
Ja, lass uns das mal erklären.
Es wird auf einer Plattform vorgestellt, das ist das Projekt, was ich gerne machen möchte, und so viel Geld brauche ich dafür. Und dann gibt es eine Möglichkeit, Geld zu versprechen oder unmittelbar zu zahlen. Und wenn die Unterstützung zusammenkommt, dann ist es erfolgreich und dann wird es in der Regel produziert, oder die Leute tun ihr Möglichstes, das zu produzieren mit dem Geld. Das bedeutet, man muss zuvor richtig kalkulieren, wie viel das kosten wird, um eben tatsächlich erfolgreich damit zu sein. Aber ja, am wesentlichen, man pitcht ein Produkt und es gibt eine Plattform, auf der Geld zusammenkommt und gleichzeitig sichtbar wird, wo gerade der Stand ist, um eben auch ein Momentum aufzubauen, dass Leute einen Grund haben, dabei zu sein. Also man muss, um mit einem Buch ins Crowdfunding zu gehen, schon ein sehr stehendes Konzept, im Grunde ein Aussehen und ein Werbetext dafür mindestens haben.
Ich finde, es ist immer so ein bisschen eine Mischung aus Vorbestellaktion und Werbung. Also oft ja auch so ein bisschen dieses, ne, man versucht so einen Hype zu haben, damit dann Leute sagen, und dann gibt es ja meist noch so Zusatzziele. So, wenn jetzt noch mehr als die Summe zusammenkommt, dann gibt es aber noch was extra und dann gibt es noch ein weiteres Abenteuer und noch ein Lesezeichen oder Hardcover statt Softcover und so weiter.
Dass man sich diese Stretch Goals noch überlegt und sowas, das finde ich, unterscheidet es so ein bisschen von diesem, wenn ihr es haben wollt, dann bestellt es hier vor.
Ja, genau. Und das ist halt auch es ist keine Vorbestellung, sondern es muss so und so viel zusammenkommen, sonst existiert es nicht. Es ist halt ein Pitch erstmal nur und kein Kaufvertrag, der dann steht, kein Versprechen.
Ich finde, erfahrungsgemäß ist es oft so, dass im Romansektor der Roman oft schon fertig ist, wenn Leute ein Crowdfunding machen. Ne? Also, dass die den Roman geschrieben haben und möchten den halt gerne verwirklichen und möchten dann halt alles, was dann noch dazukommt, per Crowdfunding zusammenkriegen. Also dann das Cover und das Layout und alles, was wir eben aufgezählt haben.
Es hängt, glaube ich, auch davon ab, wie aufwendig so eine Produktion ist. Gerade bei Technologieprodukten ist es halt nochmal was anderes, da eine Fabrik zu buchen. Da gibt es dann oft halt eben Prototypen und so etwas, aber noch keine stehende Produktionsreihe. Und bei Spielen ist es halt unterschiedlich. Aber ja, die Idee sollte eigentlich an dem Punkt sein, wo sie fertig ist und funktioniert, wenn man da reingeht. Ist also natürlich, wenn man jetzt sagt, ich schreibe ein Buch nur, wenn ich garantiert Geld dafür kriege, ist das vielleicht auch der falsche Weg, weil du musst...
Ja.
Du musst praktisch in Vorleistung treten, das Buch zu schreiben und dann sagen, ich habe das Vertrauen, dass sich das monetarisieren lässt. Es ist halt super schwierig, ein unfertiges Buch zu verkaufen und sagt, wird es fertig sein in 4 Jahren.
Ja. Es ist auch oft so, dass es ja keinen Mangel an Büchern gibt. Ja. Ne? Das heißt, die Nachfrage so unter dem Motto, ich brauche jetzt unbedingt dieses Buch, braucht einfach noch ein bisschen, also ich finde, Bücher brauchen noch ein bisschen mehr. Man merkt auch, dass die Projekte selten, gerade bei Romanen, so total durch die Decke gehen. Also beim Rollenspiel schon, gerade wenn das auf irgendwas aufsetzt, was beliebt ist oder es ein Creator ist, der oder die richtig viel mobilisiert, dann kann das schon mal richtig abgehen. Bei Büchern habe ich oft den Eindruck, da kommt halt das zusammen, was die Person wollte und dann vielleicht noch ein bisschen extra so. Aber dann braucht die schon halt eine Fanbase, die sagt, ich möchte von dieser Person wirklich ein Buch lesen. Wenn man so komplett unbekannt ist und sagt, ich habe ein Buch geschrieben oder ich habe eine Idee oder sowas, bezahlt mich dafür, dann passiert da häufig sehr viel weniger, als wenn das halt irgendwie in anderen Bereichen irgendwas ist.
Was Crowdfunding eigentlich macht, ist monetarisiert Reichweite. Also wenn man ohne Reichweite reingeht, dann muss man erstmal die aufbauen. Also man macht im Grunde eine Marketingkampagne für sich selber. Das Crowdfunding ist am Ende des Funnels, also sozusagen des Wegs, den die Person geht, wenn sie deinen Werbehinweisen folgt, dann ist am Ende der Kauf im Crowdfunding so der Punkt, wo du hinleiten willst. Es gibt dir einen Endpunkt, wo Leute dir unmittelbar Geld geben können und wo es aber noch nicht notwendigerweise sofort eine Aktion deinerseits erfordert, weil du das Crowdfunding halt auch in einem Schwung ausliefern kannst. Es wird bei Vorbestellungen auch funktionieren, wenn du eben eine Plattform hast oder eine eigene Webseite, aber die Crowdfunding-Plattformen bieten da halt auch Service-Dinge drumherum an und manche von denen können auch als Multiplikatoren für Reichweite fungieren. Also sowas wie Kickstarter ist halt selber ein Weg, wie Leute Dinge entdecken. Also das ist selbstverstärkend, während jetzt halt so eine kleine deutsche Alternative wie Startnext oder im Rollenspielbereich hier jetzt das französische Game on Tabletop, die bieten dir keine Reichweite, die bieten dir nur eine Plattform. Das ist halt ein Unterschied, wie du es bespielst und was du halt auch willst. Aber ja, die Großen können sich da sozusagen, für die ist es auch leichter, weil die eben die Reichweite haben und die Erkennung des Namens. Und wenn man es nur auf der Stärke einer Idee verkauft, ist halt teilweise schwierig. Du musst halt sehr, sehr gut darin sein, diese Idee zu pitchen. Und es hilft, wenn das auch irgendwie aussieht. Ähnlich wie halt all die ganzen sozialen Medien Dynamiken um Bücher über BookTok und Bookstagram und all dieses. Es geht aufs Äußerliche, es muss fancy sein, die Leute wollen einen Schauwert, der irgendwie in den Trend reingreift, die wollen eine klar erkennbare visuelle Identität des Buchs. Das ist für Crowdfunding auch alles relevant, weil das ja die Wege sind, wie du Leute zu dem Crowdfunding leitest. Also nur mit dem Aufsetzen, dem Schreiben eines Pitches ist es nicht getan. Du arbeitest dann im Grunde einen Monat daran, intensivst Marketing zu machen. Und das ist im Grunde eigentlich eine Verdichtung von Sachen, die man sonst auch tun müsste im Self-Publishing.
Aber du sagst dann schon, also das Crowdfunding sollte idealerweise kommen, nachdem man schon die Leute eine ganze Weile davon überzeugt hat, einem zu folgen und dass sie grundsätzlich so vage interessiert sind.
Ja, idealerweise ist man schon wer.
Genau, ich kenne es ja auch so, ne? Ist ja oft inzwischen, dass inzwischen so, ja, die Kampagne geht dann 2 Monate los, wir könnt euch hier schon mal anmelden und wir posten schon mal so kleine Schnipsel und dann kommt irgendwann das.
Und es hat auch wieder Überschneidung mit diesem ganzen AutorInnen als Marketing, ne? Also das ist ja schon seit Jahren ein Riesenthema, dass halt es gar nicht mehr so auf die gute Idee des Buches ankommt oder so, sondern dass es darauf ankommt, dass man sich selber als Marke irgendwie branden kann. Und
ich glaube, es war schon immer so. Ja gut, es gab Zeiten, wo, also jetzt hier frühes 19. Jahrhundert, wo anonyme Veröffentlichungen üblicher waren, aber auch da gab es halt dann Brands, die, also High Gothic war ein Brand, an dem, an das man sich anschließen konnte und also Sachen, die dann erkannt wurden, oder Goethe war auch ein Brand, der, also das war auch jemand, der gut darin war, sich zu verkaufen und bekannt zu sein, also es ist nicht... Ja, konnte auch schreiben. Also das Handwerk hat das unterstützt. Mhm. Aber alle AutorInnen, von denen man heute noch was weiß, sind im Grunde Leute gewesen, die in der Lage waren, sich eine Marke aufzubauen.
Und die Männer waren. Also
ich habe irgendwie schon den Eindruck, dass die Nachfrage nach Marke irgendwie größer geworden ist. Also dass Verlage früher, in der guten alten Zeit, eher inhaltlich geguckt haben, was steht in dem Buch drin. Und heute halt eher so dieses, wen stellt dieser Autor, diese Autorin denn da und wie viel Follower und was genau ist der Vibe, den die Person so ins Internet strahlt.
Ja, und Verlage haben früher halt mehr davon übernommen. Also für die war es Eigeninteresse, die Marke aufzubauen, weil die Marke der AutorInnen auf den Verlag abstrahlt. Und das hoffen sie halt immer noch, aber jetzt so, dass die Marke schon existiert und sie kaufen die sich ein und nicht bauen Leute als Persönlichkeit auf.
Da habe ich in Großverlagsseiten, da steht in den Biografien der AutorInnen super oft, wie viele Follower sie denn auf TikTok und Instagram haben. So, ja, okay, das ist anscheinend das Qualitätsmerkmal.
Also da Kickstarter eine oder Crowdfunding-Plattform auch online sind, finde ich, ist da auch dieser Schritt, Leute von den eigenen Online-Präsenzen dahin zu leiten, deutlich wichtiger als Leute irgendwie offline dazu zu bekommen. Also ich habe den Eindruck, sowas wie Flyern und so kann man natürlich auch. Also wir haben letztes Jahr auch Flyer mit zum Buchhorn genommen und da ausgelegt und sowas, weil da natürlich alles Fantasy-Interessierte waren. Einen richtigen Anstieg im Crowdfunding, der war dadurch aber nicht bemerkbar. Wenn wir allerdings irgendwie gepostet haben oder ne, was auch immer, dann es irgendwas Neues zu verkünden gab oder so, dann merkte man das immer. Also ich fand, dass diese Online-Resonanz ist wesentlich größer als die Offline-Resonanz.
Auch das allgemeine Marketing-Ding. Print-Marketing ist ja verschwindend gering, dass das noch einen, also wo das wirklich das Ausschlaggebende ist.
Und die Leute müssen dann halt auch noch irgendwie einen QR-Code scannen oder eine Website abtippen und das ist halt alles.
Ja, und dann ist man gerade unterwegs und dann hat man aber gerade die Zahlungsdaten nicht bei Hand und so. Also klar.
Man braucht halt einen Namen, der wiedererkennbar ist, sollte ihn leicht suchen können, der auch dann auch gefunden werden kann. Und also Suchmaschinenoptimierung ist ein Teil von, wie benenne ich etwas, so dass ein Crowdfunding dazu funktioniert, und dann eben Vernetzung und MultiplikatorInnen und welche Plattform hat welche Conversion, weil Instagram und TikTok sind in Wirklichkeit scheußliche Plattformen, um zu konvertieren, weil die beide nicht gut darin sind zu verlinken, beziehungsweise Insta erst ab 10.000 Follower, deswegen ist das eine relevante Grenze, weil ab 10.000 Follower kriegst du Swipes nach oben und dann bist du für Verlage eine relantes, im Grunde, ja, eine Litfaßsäule, die sie benutzen können.
Das wusste ich gar nicht. Ich wusste nur, dass man halt nur in der Story Links setzen kann und das ist halt für ein Popo. Wenn in der Caption was verlinkt, ist es ja kein Link.
Und Instagram möchte auch nicht, dass man die Seite verlässt. Na, also die wollen ja, dass wir alle schon mal für immer da bleiben. Ja.
Genau, das müssen die Großen sein, die selber eine Zugkraft haben. Die kriegen dann die Möglichkeit, dass man rausswipen kann.
Das wusste ich auch noch nicht, ja. Aber es ist ja auch, also ich finde generell hat man ja auch so total gemerkt, dass der Tod von Twitter auch für Crowdfundings alles viel schwieriger gemacht hat. Ja. Also ich habe das jetzt mehrfach mitbekommen, dass Leute diese Pen-and-Paper-Rollenspiele crowdfunden, die immer super schnell gefundet waren, dass die jetzt bei den neuesten Sachen so mit Hängen und Würgen es irgendwie geschafft haben.
Ja, Zersplitterung der sozialen Medien.
Ja. Zumal man sich ja auch irgendwann selber wie so ein Papagei vorkommt, wenn man dann auf 3 Plattformen wieder jeden Tag wieder nochmal auf diese Crowdfunding hinweist.
Und die Plattform bzw. die Leute da merken ja auch schon, wenn du auf diese spezielle Plattform nur kommst, um dann eine Werbung zu posten. Also ja. Das war halt auch der Grund, weshalb ich meinen Mastodon-Account dann zugemacht habe, weil ich irgendwie dachte, ich komme hier wirklich nur noch hin, um zu sagen, hallo, ihr könnt mich unterstützen. Und das fand ich dann irgendwie auch wiederum so unehrlich, dass ich dann irgendwie dachte, okay, dann beschränke ich mich jetzt einfach mal auf die Plattform, auf denen ich zumindest halbwegs auf was irgendwie teile.
Wenn man Crowdfunding machen will, muss man auf sozialen Medien sein. Man muss auch Leute kennen, die für einen multiplizieren. Also Vernetzung ist super hilfreich. Und wenn man die nicht hat, ist das Teil des Aufgabenbereichs Crowdfunding, dass man sich Leute sucht, wo man eingeladen werden kann, die einen teilen, wo man stattfindet. Weil jede Nennung außerhalb der sozusagen der eigenen Marketingkampagne ist nochmal vielfach glaubwürdiger, als das, was man selber sagt die ganze Zeit. Auch wenn man nicht aufhören darf, es zu sagen.
Ich finde, es ist auch nicht geil, dass es so ist. Also, ob Crowdfunding Erfolg hat, da total davon abhängt, ob man irgendwie es schafft, sich zu vernetzen und irgendwie gute Social Media Präsenz aufzubauen. Und wenn man das dann geschafft hat, dann kann man vielleicht auch mal irgendwie es schaffen, irgendwie Geld einzusammeln. Wir wollen ja irgendwie Bücher schreiben und nicht irgendwie super Marketing-Kampagnen machen. Das ist natürlich schon echt so ein bisschen die Dark Side des Crowdfunding, finde ich. So.
Ja, ich finde, es gibt lustigerweise ja noch weitere Dark Sides, denn was bei Crowdfunding ja auch immer so ein bisschen ist, dass man eigentlich denkt, man hat den Überblick, aber eigentlich hat man nicht so richtig den Überblick. Und das hat ja tatsächlich auch schon Leute, also Crowdfundings können ja lustigerweise zu erfolgreich sein. Und dann gehen Leute pleite daran, dass sie zu viel Geld verdienen, so ungefähr.
Das musst du jetzt erklären.
Also ein Beispiel ist halt, war der Avatar-Kickstarter. Also ich glaube nicht, dass der Leute in die Pleite geführt hat, aber der Avatar-Rollenspiel-Kickstarter war ja so immens erfolgreich, dass diese Menge an Papier, ne, also dass die Druckerei, die das Buch fertigstellen sollte, musste erstmal gefunden werden. Die Mengen an Papier reichten quasi nicht. Und dann der Versand und sowas, da kommen einfach nochmal solche Kosten auf dich zu, dass du irgendwann eigentlich so einen Firmenstatus haben müsstest. Den hatten die da allerdings. Das war kein kleines Einmann-Projekt, aber das war schon auch wohl sehr schwierig. Und es gibt auch Crowdfundings, wo Leute halt wirklich mehr als 1, 2, 3 Leute irgendwas crowdfunden und müssen im Prinzip nachher eine Firma mit, weiß ich nicht wie vielen Beschäftigten gründen, die irgendwelche Dinge machen oder halt Packdienstleister und sowas beschäftigen und kommen oft auf über so eine Grenze drüber, in denen du halt auch Umsatzsteuern, normale Steuern, in denen du plötzlich Steuern zahlen musst in so einem Maßstab, in dem du nicht drüber nachgedacht hast, dass du das tun musst. Und dann auf einmal hast du von dem schönen verdienten Geld dann gar nicht wirklich was dann für dich ist.
Das ist halt so ein Ding von, man muss sich auf seinen Erfolg vorbereiten. Also, dass man auch darauf vorbereitet ist, wie skalierbar ist das Ding? Also, was könnte passieren? Und Magpie haben jetzt halt, also das ist der Verlag, der das Avatar-Crowdfunding gemacht hat, die haben jetzt sehr Prioritäten verschoben und halt erstmal nur Avatar gemacht und andere Crowdfundings dafür auch einfach länger liegen lassen, weil das notwendig war, im Grunde in ein anderes Level von Firmengröße halt aufzusteigen, dass sie eine andere Art von Verlag werden, diese Größe vom Projekt zu stemmen, aber das ist halt, wie man ein großer Verlag wird, indem man diese Art von Erfolg hat. Also jetzt im Pen-and-Paper-Bereich, auch Evil Head hat sich zum Beispiel über ein Fate-Crowdfunding gegründet, dass es ein richtiger Verlag ist, der dauerhaft da war. Aber die haben eben rechtzeitig erkannt, dass die Skalierbarkeit eben jetzt ist, wir werden Unternehmen. Und dann haben sie nicht mehr immer wieder Bonusziele versprochen. Also man sagt, ja, und jetzt drucken wir noch ein Buch, und jetzt drucken wir noch ein Buch, und jetzt drucken wir noch ein Buch. Sondern sie haben gesagt, okay, ab jetzt geht alles Geld in Strukturaufbau. Und das ist in Ordnung. Also sozusagen, man muss nicht den Leuten immer noch Gimmicks hinterherwerfen. Es kann auch einfach sein, wir haben jetzt das ist jetzt das Produkt und ihr könnt das weiterhin kaufen. Das Crowdfunding war erfolgreich, aber wir versprechen jetzt nichts, was eben über den geplanten Umfang hinausgeht. Und das ist, also würde ich auch nicht machen. Also ich würde immer vorgeplant haben, was kann ich als Bonus drauflegen und darüber nicht hinausgehen, also nur den ganz seltenen Fällen.
Ich finde, wenn wir im Romankontext bleiben, da gibt es ja selten, gerade bei deutschsprachigen Romanen, jetzt selten was irgendwie maßgeblich hochskaliert. Was bei uns aber auch immer so ein Ding ist, ist, wir sind schon immer froh, wenn wir unter dem Umsatzsteuerjahreseinkommen liegen, weil dann kann Christian das nämlich als Einkommen angeben und der ist nicht umsatzsteuerpflichtig. Und dann gibt der das als sein Jahreseinkommen an. Wir müssen keine Umsatzsteuer drauf bezahlen. Das lässt sich das Ganze auch schon einfacher kalkulieren. Wenn es drüber käme, dann müsste ich es entweder versteuern oder Christian müsste halt selber auch umsatzsteuerpflichtig werden. Das wäre alles so ein bisschen ein bisschen Nerv, aber bei so kleineren Roman-Crowdfundings haut es meistens noch ganz gut hin, dass man halt unter diesem Umsatzsteuerbetrag bleibt.
Also, dass es zu gut läuft, ist natürlich ja das eine, aber ist natürlich auch das Gegenteil ja auch oft der Fall, dass es dann nicht so gut läuft.
Das sehe ich auch tatsächlich häufiger im deutschen Fantastik-Kontext.
Ja, kann man die Kampagne verlängern oder ist es dann durch und es ist halt kein Erfolg? Woran hat es gelegen? Was macht man dann, ne?
Also. Ich glaube, der Worst Case ist, sich verkalkuliert zu haben und was drucken zu müssen, wo man dann Verluste macht.
Oh ja.
Das ist der eigentliche Worst Case. Wenn es nicht finanziert wird, weil man richtig kalkuliert hat, dann gibt's halt kein Produkt. Das ist bedauerlich und schade und Zeitverschwendung für alle. Aber jetzt wahrscheinlich in der Biografie nicht so ein großer Einschnitt wie, ich muss mich verschulden, um was umzusetzen, was sozusagen ich durch falsche Kalkulation zu niedrig angesetzt habe, weil ich gedacht habe, es wird eigentlich mehr.
Das ist stimmt, das ist der Worst Case. Genau, das kann auch passieren, ne, wenn man nicht bedenkt, was, also, dass die Plattform ja noch Geld bekommt, dass irgendwie PayPal-Gebühren noch draufkommen, Steuer, Porto, all sowas.
Aber es ist bei Self-Publishing auch so. Und eigentlich bei allen freiberuflichen Tätigkeiten, man muss sich mit zumindest Basics von Buchhaltung auseinandersetzen, um das erfolgreich machen zu können.
Oh ja.
Garstig, ja. Es gibt ja auch so nachgeordnete Dienstleister noch, die teilweise auch eine wirklich gute Idee sind. Also bei einem Kickstarter zum Beispiel ist es eine sehr gute Idee, noch dieses Bäcker-Kit zu haben und so, womit man dann im Nachhinein dann allerlei Kommunikation, Postversand, Geldeintreibung und so weiter, das macht es halt deutlich einfacher, kostet aber halt auch nochmal Geld. Mhm. Da ist es also ganz gut, wenn man vorhat, ein Crowdfunding zu machen. Es ist wirklich eine gute Idee, Leute zu fragen, die schon mal ein Crowdfunding gemacht haben.
Das ist hilfreich. Es sind gar nicht so viele im deutschen Buchbereich, glaube ich, die da wirklich Ahnung haben, aber gibt ein paar auf jeden Fall.
Wir haben auch immer uns an die Leute gewendet, die halt früher zum Beispiel bei Uhrwerk oder so die Rollenspiel-Crowdfundings gemacht haben. Also tatsächlich die Rollenspielszene, finde ich, ist ein guter Ansprechpartner. Da gibt es eigentlich schon einige Leute, die halt irgendwie damit schon mal Kontakt hatten, weil die meisten Rollenspielverlage irgendwie in irgendeiner Form schon mal Crowdfunding gemacht haben. Oder einfach Jasmin eine freundliche Nachricht schreiben, dann keine Ahnung.
Ich bin schon bereit, Leuten irgendwie ein paar Dinge zu erklären. Wahrscheinlich schenke ich Leuten nicht eine komplette...
Nein, das sollte das doch nicht heißen. Ich finde das
Nein,
auch...
bitte nicht.
Auch das ist ja eine Beratung. Genau. Ne? Auch das wäre ja etwas, wofür man Leute auch bezahlen kann.
Das wollte ich sagen. Es gibt halt einen Punkt, ab dem tatsächlich das eigentlich auch eine geldwerte Leistung ist. Und,
ja, total.
Man macht vieles aus Nettigkeit und man möchte ja auch, dass Leute Erfolg haben. Und manchmal ist das halt auch der Beitrag, den man zum Crowdfunding leistet. Also dass ich jetzt nicht die Person bin, die sozusagen da jetzt Geld drauflegt, sondern, ach ja, ich gehe für ein Belegexemplar, gebe ich dir hier mal Tipps, Grundlagen.
Ja, Tipps.
Das ist mein Beitrag. Eigentlich ist halt Crowdfunding-Management oder Marketing eigentlich halt auch ein Berufsfeld.
Yes. Und aber wir sollen immer alles können, verdammt.
Genau, die Leute, die es gut können, können halt auch in der Verlagsbranche, das ist halt ähnlich wie halt die drei LektorInnen, die die Festanstellung haben, gibt's halt auch sehr wenig Marketing-Leute, die da drin sind und eben im Buchmarkt noch viel weniger Leute für Crowdfundings, weil die deutschen Großverlage halt einfach gar nicht, für die ist es kein relevanter Vertriebsweg und deswegen gibt's halt keine, die das machen, weil es passiert auch nicht genug, dass es sich lohnen würde, zum Beispiel das jetzt freiberuflich als Agenturleistung oder sowas anzubieten.
Warum machen das Rollenspielverlage so gerne?
Zum einen, weil es daher kommt und das nerdaffin ist. Sie haben eine relativ kleine Zielgruppe, die leicht zu targetieren ist. Also man kann da reingehen, die Rollenspielszene hat jetzt eine vergleichsweise hohe Conversion Rate, weil eben Rollenspielende, ja, man weiß, wie man die ansprechen kann und die haben Interesse an anderen Rollenspielen in der Regel. Oft sind es halt auch Verlängerungen von Franchises, also das Schwarze Auge hat eine stehende Fanbasis und in dem Fall wird halt das Brand monetarisiert wieder mal, aber es ist halt ein seit Jahrzehnten bestehendes Brand. Im Buchmarkt, glaube ich, ist es eher so, dass man mit einem fertigen Produkt irgendwie durch Schönheit herausstechen kann, wenn man eben das random machen will und sonst ja eben irgendeine Bubble erreichen muss, die für einen interessiert ist. Es ist weit schwieriger. Also ich wüsste jetzt, wenn ich eine Marketingkampagne aufsetze, dass es schwieriger ist, Leute, die Interesse an dem speziellen Buch zu haben, zu treffen, als Leute, die Interesse an einem speziellen Rollenspiel haben, anzuziehen. Also das ist allein auf der Seite. Ja. Und oft ist es halt schon, dass da bestehende Communities sind, die an dem Verlag oder dem Produkt hängen und die man dann nochmal wieder ansprechen kann. Das ist einer der Gründe, warum Community Management auch eine relevante Sache ist, dass man sich eben Gruppen aufbaut, die man erreichen kann und die zusammenbleiben, auch nach dem Release eines Produkts, also dass man Fandom irgendwie erreichbar hält und zu einem Ort macht, zu einem zentralen Ansprechpunkt. Das ist also jetzt nicht notwendigerweise durch Können von vielen Rollenspielverlagen, aber das ist da passiert. Also es ist halt, Nerds haben sich zusammengeschlossen. Klar. Jetzt hat man halt diese Community geerbt, wenn man das Spiel vertreibt.
Also zum Buchlesen brauchst du ja eigentlich nur eine Person. Zur meisten Rollenspielrunde braucht man ja eh ein paar Leute, mit denen man es spielen kann. Und ich finde halt auch, ein Rollenspiel kann man ja noch viel besser zeigen. Da kann man irgendwie Streams machen mit Runden oder man kann ein Video machen, wo man die Regeln erklärt oder wo man die Welt vorstellt oder so. Bei dem Buch ist natürlich klar, du kannst aus dem Buch auch lesen. Haben wir auch beim Crowdfunding von Anarchie Deko 1930 gemacht, dass wir hier im Podcast was vorgelesen haben, aber ist natürlich begrenzt.
Wenn das Buch schon fertig ist und man es an jetzt Rezensentinnen geben kann und dann Vorschusslorbeeren, das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Das stimmt, aber Buch ist natürlich immer, ja klar, ne? Man kann ganz viel, man kann Moodboards teilen und einen Soundtrack dazu teilen und man kann irgendwie daraus lesen und so, aber es ist natürlich irgendwie immer nochmal so ein bisschen was anderes, als wenn man sagen kann, hier, lass uns das nochmal zusammen spielen und dann haben die Leute schon gleich so ein positives Erlebnis, dass das Spaß gemacht hat und dass man das nochmal möchte. Das Buch kann man halt einmal lesen und ja, das war's dann so, ne? Ja.
Man kann ja Rollenspielrunden streamen, aber man kann sich nicht streamen, während man es liest. Also.
Nee, man kann halt, das machen ja viele AutorInnen auch, man kann sich streamen, während man schreibt. Also dieses Coworking-Stream-Ding.
Ja,
dann eben Austausch die ganze Zeit. Was man auch tun kann, ist Figurenvorstellungen. Gerade wenn es eben ein Buch ist, das eben entweder Worldbuilding hat oder Figuren, was ja im Fantastikbereich oft der Fall ist, dass man die dann vorstellt und drüber redet, was sind das für Leute und was habe ich mir für Gedanken gemacht. Also Leuten Andockpunkte bieten, das ist, glaube ich, wie ich es machen würde für Bücher. Es braucht halt auch dann wieder einen analytischen Blick auf das eigene Werk, um es auseinanderzunehmen und in Teile zu portionieren, die Leute dann sozusagen spontan sympathisch finden.
Man kann natürlich über Themen reden und so, aber das braucht schon so eine ganz eigene Art von Publikum, finde ich, die so ganz interessiert sind an literarischer Verarbeitung von bestimmten Themen. Das ist jetzt irgendwie weniger zugänglich als hier so ein cooles Spiel über XY oder so, ne?
Wobei in Wirklichkeit viel mehr Leute an Büchern so interessiert sind als an Rollenspielen momentan.
Ja, aber es gibt auch viel mehr Bücher als Rollenspiel.
Genau. Was halt auch so ein wichtiges Puzzlestück sein kann, ist halt irgendwie eine Art von Online-Community, die man sich vorher auch schon aufbaut. Und die kann ja auch wiederum mit Monetarisierung durchaus zusammenhängen, also Patreon oder Steady oder sowas. Das gibt's ja auch, das machen wir jetzt nicht so auf unserem Patreon, weil ich es mal abgefragt habe und die Leute tatsächlich nicht so interessiert hat, aber es gibt ja zum Beispiel auch Patreons, wo man so ein Work in Progress dann verfolgen kann, wo man dann, was weiß ich, monatlich oder so neue Kapitel bekommt. Das war tatsächlich, ich habe mal eine Umfrage gemacht, wollt ihr monatlich neue Kapitel aus Anarchie Deko 1930? Die Leute waren so, nö, I'm good. Ich hätte lieber weiter den üblichen Kurzgeschichten-Rollenspiel-Mix, wo ich dann dachte, ja, ich habe ja auch gefragt, ne, so. Aber das kann natürlich auch eine Form sein, dass man dann halt sagt, hier, ihr könnt mir beim Entstehungsprozess irgendwie zugucken oder ihr könnt mich generell als Autorin unterstützen. Nicht mit, ne, bei Patreon oder Steady würde man dann ja nicht ein bestimmtes Buch unterstützen, sondern eher so die Person oder so, die Leute, die dahinter stehen. Aber wenn man das schon mal hat und man hat da schon einen kritischen Punkt erreicht an Leuten, die bereit sind zu lesen, was man geschrieben hat oder die halt generell irgendwie da sind, die erreichbar sind, die man auch zum Beispiel auf einer Mailingliste hat. Ne? Über Patreon und Steady kann man natürlich auch dann Mails verschicken. Man kann auch über einen Newsletter zum Beispiel Mails verschicken, der abonniert wird von einer kritischen Masse Leute. Wenn man sich das im Voraus auch schon aufgebaut hat, hat man halt natürlich auch schon irgendwie ein Publikum, an das man es versenden kann, das grundsätzlich an einem interessiert ist. Schreit nicht so in den Wald.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Ding. Und es gibt eine monatlichen Betrag ist auch noch eine ganz andere Art von, ich kann damit arbeiten und das unterstützt meine schreibende Tätigkeit und das muss halt nicht, also sowas wie Kurzgeschichten. Das kannst du ja sonst nur machen, wenn du den konkreten Anlass hast, weil es ja super schwer zu einzeln irgendwie zu veröffentlichen auf eine gewinnbringende Art, wenn wir jetzt im schnöden Mammon-Bereich sind.
Auf jeden Fall.
Und wenn man einfach hier, Leute halten sich mich als Autorin, dann ist es halt eine andere Art von, wie kann ich das auch angehen.
Finde ich gut.
Ja, es ist halt wie wenn wir eben in ein totalitäres Zeitalter kommen, da hält man sich auch KünstlerInnen. Das ist die Reichen, die sich das leisten können, bezahlen am Ende die kreativ sind.
Wir können auch wieder in der Tonne im Garten wohnen mit denen.
Schmuckerin, genau. Es ist eine Karriere. Hofkunst.
Career Choice.
Hofnärrin. Ja, nein, total. Aber also ich finde auch, das ist ja noch ein weiter weiterer, also noch eine weitere Mitschreiben, Geld verdienen Möglichkeit sind halt die Steady, Ko-fi, Patreon Sachen. Ja, natürlich, genau, die haben den Vorteil, dass sie ein bisschen verlässlicher sind, dass man dann sagt, so jeden Monat kann ich ungefähr rechnen mit so und so viel. Und dann ist natürlich auch ein bisschen die Frage, was ist da am besten? Was sind da die Gepflogenheiten? Also auf Steady ist, also auf Patreon ist es ja zum Beispiel sehr üblich, finde ich, dass es einmal im Monat so irgendeine Art von Content gibt. Auf Steady jetzt nicht ganz so krass, finde ich. Also da kenne ich auch einige, was weiß ich, Podcasts oder Leute, die einfach sagen, hier, ihr könnt mich auf Steady unterstützen und dann kriegt ihr, keine Ahnung, einmal ein Willkommensgeschenk und ab und zu mal einen exklusiven Inhalt, aber jetzt nicht wie bei Patreon, dass so ganz klassisch so einmal im Monat muss, in Anführungszeichen, was kommen.
Und auch Ko-fi kann variabler sein, das war ja ursprünglich, wir haben ja auch Ko-fi, erinnern wir ja in jedem Outro dran, dass man uns da schwarzen Tee oder Kaffee ausgeben kann. Da war das ja ursprünglich auch so ein bisschen wirklich wie so, ich gebe dir einen Kaffee aus, aber mittlerweile gibt's ja auch Leute, die halt zum Beispiel Kunst über, ne, man gibt Ko-fi aus und kriegt dann dafür entweder Zugriff auf ein digitales Kunstwerk oder man kriegt sogar irgendwie Sticker zugeschickt oder so. Also auch das.
Ja, die haben auch eine Abo-Funktion.
Mittlerweile ein bisschen wie so ein kleiner Shop oder so.
Mhm. Genau, dann Etsy ist für die ganz kunstwerklichen Sachen auch noch ein Ding, wenn man sagt, mein Buch ist hauptsächlich ein Objekt, das ich verkaufe. Ich gehe gar nicht so sehr über den Inhalt, ich gehe rein über Vibes, dann ist Etsy auch eine tatsächliche Option, die existiert. Und was ich zum Communities nochmal zurückgreifend sagen wollte, es ist auch nicht unwichtig und nicht schlecht, Teil von Communities zu werden. Also nicht nur seine eigene aufzubauen, sondern auch in anderen stattzufinden, sichtbar zu sein und da einen Goodwill zu haben als Mitglied der Community, um im Zweifel mal zu sagen, hey, mein neues Buch ist draußen. Vielleicht interessiert euch das. Ihr wisst ja, wir haben damals über das und das geredet, das ist da jetzt drin. Und schon hast du einen Undock-Punkt. Das muss halt gar nicht zynisch sein. In der Regel sollte man, also ich persönlich hänge nur in Communities rum, wo ich auch das Gefühl habe, dass ich da was draus ziehe, dass mir das eine Freude bereitet irgendwie. Ich bin jetzt nicht so in diesem, ach ja, beruflich bin ich jetzt hier drin oder sowas da.
Ich netzwerke jetzt, ja. Aber letztendlich, klar, dieser Erfolg von den Rollenspiel-Crowdfundings, ich glaube, der liegt auch zum hohen Prozentsatz daran, dass RollenspielerInnen sehr forumsaffin sind und waren. Und ja, das über die Forenkultur, die Foren-Communities gelaufen ist.
Ja.
Und da hat man ja nicht unbedingt so ein eigenes Forum gehabt, sondern man hat interagiert in Foren mit anderen Leuten.
Ja. Was ist aus den Buchblogs geworden? Also die sind jetzt alle visuelle Medien, glaube ich.
Der Traffic auf die Buchblogs selber, finde ich, ist ja, also mittlerweile müssen halt eigentlich alle gucken, dass sie ihre komplette Rezension irgendwie für Social Media aufbereiten, weil halt kaum noch jemand wirklich wirklich auf den Buchblog geht und sich dann da, weiß ich nicht, 3 Seiten Rezension durchliest, egal wie liebevoll die dann geschrieben ist und wie viel Zeit da drin
ist. Das ist echt ein Elend, finde ich. Also ich finde, Blogs ist halt irgendwie, du kannst es selber die Länge bestimmen, du kannst irgendwie so viel schreiben, du willst, so viel Bilder reinpacken, wie du willst, sonst ist auch nicht einfach irgendwann gelöscht, wenn irgendwer beschließt, das ist jetzt eigentlich sehr schade, dass das sich so weg davon entwickelt hat.
Diese Stelle ist halt in, ich würde sagen, der kleinen Buchszene so bisher nicht neu besetzt worden, die Buchblogs mal hatten, dass es eben so Anlaufpunkte gibt mit Diskussionen in Kommentaren, außer eben über das materielle Aussehen der Bücher, weil eben die visuellen Medien in die Nische getreten sind.
Also viele Leute, die ich auf Insta folge, rezensieren schon auch da auf Insta und da gibt es schon auch mal Austausch in den Kommentaren, aber ist, glaube ich, jetzt nicht der Hauptfokus von Bookstagram irgendwie. Ja, ganz oft ist es einfach nur so, ja, hier ein schönes Foto von dem Buch mit den Goodies dazu und dann irgendwie so der Klappentext und so 3 Sätze. Ja, das war's.
Oder halt eine Meinung oder ein Flowchart oder ein Bild mit irgendwie hier. Was für ein Type of Pairing ist in diesem Ding drin.
Ja, genau.
Ja, das ist ja eh, also.
Wir kommunizieren alle nur noch in AO3-Tags und aber auch nur denen, die man auf Insta zeigen darf.
Ich fand das mal eine gute Idee, dass wir jetzt anfangen, in AO3-Tags zu kommunizieren, aber ich finde es mittlerweile irgendwie doof.
Also ich finde es immer noch eine gute Idee, aber das ersetzt halt keinen Diskurs. Also das ersetzt keine Community eben. Also, und man braucht halt irgendwie was nicht Fandom von Einzel-Franchises ist, um eben sowas wie eine Fantastik-Literaturszene am Leben zu halten.
Es wird ja auch immer mehr weggestrichen. Ne? Also zum Beispiel diese Lovely Books, Leserunden, die es ja irgendwie gab, die waren ja im Prinzip genauso hier, das Buch kommt neu raus, es gibt eine Leserunde dazu, da können alle teilnehmen und dann wird irgendwie abschnittweise auch diskutiert. Es gibt zumindest, es war jetzt auch nicht immer mega viel los da, aber als meine Novelle rauskam, gab es das halt gerade noch bei Lovely Books und es war auch irgendwie echt ganz nett, weil so eine Mischung aus Leuten, die es sich eh gekauft hatten und eine Mischung aus Leuten, die es verlost bekommen hatten, haben es dann halt auch gelesen und haben dann auch wirklich relativ ausführlich dazu Feedback geschrieben. Aber das ist jetzt irgendwie, es kostet ja unendlich viel Geld und das kann sich jetzt ein kleiner Verlag nicht mehr leisten und damit ist das dann auch wieder tot.
Ich glaube, wozu Crowdfundings auch beitragen, ist Hype frontloaden. Sozusagen die ganze Kampagne und der ganze Hype findet eigentlich vor der Veröffentlichung statt. Sozusagen man freut sich auf etwas, von dem man noch nicht weiß, dass es gut ist, aber wo man bereit ist, darauf zu wetten, dass man es haben will. Und das ist halt auch, was eben im Grunde beworben werden muss. Und selbst wenn es ein Promo-Kapitel gibt oder einen ersten Teil, dann kann man den natürlich zitieren, aber es ist halt einfach dieses, der Hype nach der Veröffentlichung wird weniger. Es ist im Rollenspiel auch so und im Computerspiel.
Die Leute sind dann halt auch zufrieden, so, ne? Es gibt nochmal so eine zweite Welle Hype, wenn halt überall die Pakete ankommen und alle sagen, wow, es ist da, es ist da. Dann sind die Leute eigentlich so, dann denken die so, jetzt habe ich eigentlich auch genug interagiert.
Die lesen das alle auf ihre eigene Geschwindigkeit und manchmal sagen sie,
ja, genau.
Gutes Buch war gut, aber du kriegst halt nicht die Welle von, das ist ein richtig gutes Buch, das draußen ist, wenn es über Crowdfunding finanziert wurde, sondern du kriegst vorher die Welle von, das ist ein unterstützenswertes Projekt.
Ich meine, es passt ja auch dazu, dass jetzt die Vorverkaufszahlen von Büchern das einzig Wichtige sind. Ne? Also wenn du nicht genug Vorverkäufe hast, ist ja schon das Buch am Erscheinungstag gescheitert. So, das ist ja jetzt das, wo wir sind.
Ich glaube, wir haben da einfach niemanden, auf den wir zurückgreifen können, wo wir darauf hoffen können, ach, wenn die Person das mal in die Hand bekommt, dann wird das toll.
Adaption kann nochmal ein Hype hervorbringen. Das kann passieren, dass eben hier, das wird jetzt für einen Film aufgegriffen. Das ist halt auch eine der Situationen. Klar. Und ansonsten, also es braucht im Grunde Leute, wieder wie beim Crowdfunding, die ein großes Brand haben und eine sehr große Reichweite, die Sachen empfehlen. Und das gibt es institutionell halt nicht für bereits erschienene Bücher, sondern es gibt es für Bücher, die gerade draußen sind, die gerade rauskommen oder halt eben die angekündigt sind.
Ja, also maximal noch Preis, also Shortlist und das von Preisen, die dann für das Vorjahr so, also das ist noch das Einzige.
Die wissen ja, dass ein Buch, das sich nicht vorbestellt, wahrscheinlich nicht nominiert wird, weil die selber die Kampagne nicht hinterherlegen. Preise passieren ja auch auf Einreichung und Kampagne.
Ja, und wer da die Kapazität hat und was eingereicht, Preise sind auch ein Thema für sich. Wobei ich trotzdem finde, also auch wenn es jetzt unwahrscheinlich ist, dass das Buch nochmal nach 2 Jahren einen mega Hype hat, finde ich halt trotzdem, was wir in der letzten Folge hatten, mit wir schaffen quasi die Backlist ab, damit bloß niemand jemals aus dem Vorschuss rauskommt und was verdient am Buch hinterher noch, das geht irgendwie auch nicht klar.
Ich glaube, das ist aber auch das die gute Seite des Crowdfundings. Man kann sagen, ich mache mit den Leuten, die es interessiert, ein Buch.
Man löst sich nicht komplett von der Marktlogik, aber man kann sie so ein bisschen entkoppeln.
Ja, oder man kann den tatsächlich nutzen und ist nicht darauf angewiesen, dass andere Leute das für einen tun. Man hat eben Vertriebsweg. Das ist ja, was Verlage sonst hatten. Halt über Großhandel und sowas, das ist ja alles ein Verlagsding. Und Crowdfunding ist eine Möglichkeit, halt selber von diesen ganzen Dynamiken zu profitieren und eben unmittelbar die Leute zu holen, die man kriegen will. Und man muss halt auch weniger verkaufen, wenn der Verlag keinen Anteil nimmt. Das wird sich das für einen persönlich lohnt. Und du weißt ja halt auch, wenn du ein Crowdfunding vorher machst, wie groß deine Auflage roundabout sein muss. Da kannst du ja auch dann abschätzen, wie viele Leute haben das jetzt gekauft und wie viel möchte ich persönlich halt im Backstock haben. Und da ist dann natürlich auch die Frage, ja, wie viel sozusagen lohnt sich das, meine Wohnung, da halt nochmal eine Wand einzuziehen aus diesem Buch. Und in der Regel ist es dann halt auch gar nicht ein so Vielfaches von dem, was im Crowdfunding verkauft wurde, sondern man tut vielleicht nochmal die Hälfte oder dieselbe Zahl oben drauf und dann ist man meist auch gut für die nächsten Jahre.
Ja, wirklich. Wir haben noch von Aces in Space, also vom Rollenspiel, haben wir noch eine große Kiste unten stehen. Und ich glaube, anfangs hatten wir anderthalb große Kisten unten stehen. Also so rasend wird es nachgefragt. Aber ist ja auch okay, weil diese Kiste war quasi, die ist im Preis mit inbegriffen. Ja. Die nimmt nicht, es ist keine Buch, keine Wand, die ich einziehen musste. Das ist eine Kiste, steht im Keller. Also damit bin ich jetzt fein. Da sind halt noch, weiß ich nicht, 30 Bücher drin oder so.
Ja, ich glaube, das war jetzt ein guter Überblick. Also ich finde es immer ein bisschen ernüchternd, wenn man halt so drüber nachdenkt, ja, okay, man braucht irgendwie, wenn man an Verlage rankommen will, braucht man eigentlich schon vorher irgendwie Reichweite und Bekanntheit. Und wenn man Crowdfunding erfolgreich machen will, braucht man idealerweise schon halt auch eine andere Art von Reichweite, Bekanntheit und irgendwie Vernetztheit. Es ist natürlich trotzdem cool, dass es das gibt, aber ich glaube, es ist vielleicht auch ganz gut, wenn man hier mal ganz klar sagt, okay, du hast ein Buch geschrieben und jetzt legst du dir einen Social-Media-Account an und das Erste, was du machst, ist halt Crowdfunding posten, das wird halt nicht funktionieren.
In der Regel nicht. Traum, entdeckt zu werden und dann keine Arbeit mehr zu haben und nie wieder mit Leuten reden zu müssen, weil man einmal ein Manuskript eingeschickt hat, das ist... war schon immer illusorisch und ist halt in einem Zeitalter von sozialen Medien und wo auch erwartet wird, dass AutorInnen nahbar sind, noch illusorischer. Und gleichzeitig eben ist es gut möglich, dass es Möglichkeiten gibt außerhalb der Verlage, weil vieles würde halt einfach gar nicht veröffentlicht werden. Also irgendwelcher queerer Nischenkram, das existiert halt, weil Leute da unmittelbar Geld draufschmeißen konnten.
Also genau, es ist bei einem Fallstricken, wie es vielleicht auch hat, ist es auf jeden Fall super, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt, dass man quasi nur, dass nicht mehr eine wichtige Person in irgendeinem großen Verlag sagen muss, so ich glaube jetzt an das Projekt, sondern dass es auch reicht, wenn irgendwie 100, 150 Leute im Internet sagen, ich glaube nicht an das Projekt, das ist natürlich schon irgendwie echt super.
Prinzipiell zeigt das ganze Gespräch heute, glaube ich, wieder, wie wertvoll und wichtig und relevant es ist, über Bücher zu reden, die einem gefallen und über AutorInnen zu reden, deren Stil man mag und auch zu benennen, was gut daran ist und vor allen Dingen deren Posts zu teilen und was da ist. Das kostet einen wirklich, also ich teile unermesslich viel Kram die ganze Zeit auf sozialen Medien. Ich habe nicht das Gefühl, dass das mir irgendwie schadet, das zu machen oder dass es weniger relevant ist, wenn ich 3 Posts an einem Tag teile, als wenn ich einen teile oder so, sondern wenn da irgendwas Cooles ist, dann schenkt den Leuten eben Reichweite und sprecht über Bücher in Räumen, wo man es hört. Also ich nehme auch sehr, sehr gern Lob die ganze Zeit als Autorin, aber ich glaube, dass eben hier, wir können die Leute sein, die eben die Rezension schreiben, die Leute entdecken und wahrscheinlich sorgt es eben nichts für den Welterfolg, aber es sorgt dafür, dass eben das Buch sichtbar ist, das Brand wächst und das ist halt eines der Werkzeuge, die am Ende notwendig sind, um Bücher unter die Leute zu bringen, wie wir jetzt heute gehört haben, im Verlagswesen wie im Crowdfunding und ich denke, da sollten wir uns als Teil einer Gemeinschaft verstehen und da einen Anteil dran haben und selbst wenn wir das Buch jetzt nicht perfekt fanden, dann trotzdem das Teilen und oder eine Rezension schreiben und sagen, das fand ich gut, das fand ich schlecht, auch das ist Reichweite.
Super, ich glaube, das wäre schon ein perfektes Schlusswort. Genau, wir werden jetzt gleich ins Audio extra rüber sliden, da erzählen wir ein bisschen von hinter den Kulissen, nämlich wir reden ein bisschen über Sachen, die bei Crowdfundings, von denen wir wissen oder an denen wir beteiligt waren, irgendwie chaotisch liefen, schief gegangen sind, Pleiten, Pech und Pannen sozusagen. Vorher nehmen wir uns jetzt an Jasmins Schlusswort gleich ein Beispiel und wir machen jetzt kein ausführliches Medienthema, weil wir jetzt gerade nichts gefunden haben, was wir alle gerade gesehen, gelesen, gehört haben, aber wir empfehlen einfach alle nochmal ein Medium, was wir gerade in letzter Zeit gut fanden und was wir euch ans Herz legen wollen.
Ja, hast du einen Tipp für uns, Jasmin?
Ich würde mir sogar 2 Tipps herausnehmen. Einer
auf
ist,
jeden Fall.
Geht ins Kino und solange es noch da ist und schaut in die Sonne schauen. Das ist ein deutscher Film, geht um 4 Generationen Frauen in so einem 4-Seitenhof in der Altmark und darum, wie es im Grunde in jedem Haus spukt, weil das Patriarchat da ist und alles darauf aufgebaut ist. Und ist ein Film, der nicht davor zurückschreckt, Zwangsvorstellungen und auch Suizidgedanken zu zeigen und dafür eine Bildsprache zu finden und halt einfach diese 4 Generationen, die nicht linear erzählt werden, sondern einfach immer wieder einander kommentieren, zusammengeschnitten werden und es ist jetzt kein ganz klassisches Fantastik-Kino, aber es ist auf jeden Fall halt Arthouse mit Symbolen und Anteilen und viel Tiefe und offensichtlich einem feministischen Ansatz. Ist ein Film, den ich allen empfehlen kann, die nicht aktiv sich mit Suizidgedanken tragen, dann nicht, weil er eben diese Impulse so plastisch darstellt.
Ich habe auch einen Podcast-Bezug, denn Lena Ozendowski spielt damit. Sie war ja schon mal zu Gast im Podcast.
Die ist so gut. Die spielt Dissoziation auf so verschiedene Arten. Ich habe die jetzt auch in Frankie Five Star.
Ja, genau, den haben wir hier ja besprochen.
Genau, gesehen, dass die Dissoziation, die sie jetzt in die Sonne schauen spielt, ist eine ganz andere. Und das einfach die Parallel zu sehen, ist schon mal.
Das klingt sehr spannend.
Gutes Schauspiel.
Und der zweite?
Genau, um ein Buch nachzulegen. Jetzt im September erschienen Queer Georgians, A Hidden History of Lovers, Lawbreakers and Homemakers von Anthony Delaney. Und der hat da ein Buch geschrieben, das anhand von beispielhaften Ereignissen und Biografien halt queere Geschichte des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts, hauptsächlich mit dem Fokus auf Großbritannien, zusammenfasst. Also hier die Bridgerton, Mary Shelley,
Lord Byron. Die Georgianer. Ich habe gerade überlegt, wohnen sie in Georgia, dem Bundesstaat, oder wohnen sie in Georgien, dem europäischen Land? Aber es sind,
nein, ja, weder noch. Ich glaube, im Amerikanischen hat das Ding auch einen anderen Titel, deswegen, aber es geht um die
King George. Ja,
genau, die Personalunion London-Hannover. Okay. Fand ich so einfach so frühe Identitäten. Und da, das ist halt auch ein Zeitpunkt, ja, cool, wo sich Queerness als Identität halt nochmal auf eine andere Art findet als etwas, das man ist und nicht nur etwas, das man tut. Ja, einfach gut geschriebene Geschichtswissenschaft, populär aufbereitet.
Ich empfehle einfach eine Aachener Kollegin, und zwar Susanne Löwenich. Wir haben zusammen schon in Literaturcafé gelesen. Ich habe vorher ihren Roman Der Glückskrämer und die Suche nach dem Unglück gelesen und dachte erst so, wow, das ist ganz schön dick. Und dann habe ich das mit auf eine Fahrradtour genommen, die irgendwie 3 Tage dauerte, und hatte am Schluss das Buch aus, obwohl ich ja die meiste Zeit von diesen Tagen Fahrrad gefahren bin. Aber abends hat mich das einfach so, das lässt sich so schön lesen. Das ist eigentlich märchenhafte Fantasy. Ich finde aber, man merkt, dass es im guten Sinne ein Debüt ist, in dem Sinne, dass Susanne, glaube ich, nicht viel über so Genre und in welche Richtung, welches Zielpublikum habe ich und so spekuliert hat, sondern einfach die Geschichte erzählt hat, die sie erzählen wollte. Und das macht voll den Charme von diesem Buch aus, finde ich. Das hat halt so ein Märchensetting. Genau, da gibt es einen Glückskrämer, der also Glück verhökert und der auch ja irgendwie so ein bisschen chronisch schlecht gelaunt, chronisch unglücklich ist. Lustigerweise er selbst. Also er kann zwar Glück verkaufen, aber ihm selber lacht das Glück irgendwie nicht. Der hat immer wieder schicksalhafte Begegnungen mit Schicksal, die eine Gauklerin ist, die immer wieder durch die Lande zieht und sowas. Und er nimmt eine Azubine an, einen Lehrling, die das Gedächtnis verloren hat, die natürlich auch noch eine Hintergrundgeschichte hat, die es zu entdecken lohnt. Und dann ist das Ganze einfach wie ein sehr, sehr langes Märchen mit vielen Märchen, die Märchen im Märchen, die ineinander verschachtelt sind und sowas. Und es ist einfach auch sehr witzig, also viele witzige Elemente, und am Schluss ergibt das alles irgendwie Sinn. Das hat mir sehr gut gefallen.
Genau, ich empfehle tatsächlich mal ein E-Literaturbuch, weil ich gerade im Urlaub sehr viel E-Literatur gelesen habe. Und das, was mir davon am besten, glaube ich, gefallen hat, war von Paula Fürstenberg, Weltalltage. Ich finde ein bisschen schwierig zu sagen, es geht jetzt da um XY, aber es ist halt von einer chronisch kranken in Ostdeutschland aufgewachsenen Autorin geschrieben und hat auch eine chronisch kranke in Ostdeutschland aufgewachsene Hauptfigur. Also, glaube ich, auch viel eigene Lebenserfahrung eingeflossen, und es ist so ganz ungewöhnlich auch erzählt und ganz viel so Listen und Betrachtung zum Thema, wie erzähle ich das jetzt eigentlich, und immer nochmal wieder neu angesetzt und nochmal einen anderen Blickwinkel. Also fand ich auch so aus literarischer Sicht einfach spannend, wie es geschrieben ist. Und ich glaube, es ist einer der besten belletristischen Texte zum Thema chronische Krankheit, die ich gelesen habe. Also mit sehr vielen so Facts, die chronisch gesunde Leute vielleicht nicht kennen, und ich schon, aber mich da sehr gesehen fühlte. Und das hat im Prinzip 2 Hauptfiguren, von denen die eine halt schon sehr lange chronisch krank ist, und ihr bester Freund, mit dem sie auch zusammen wohnt, hat sie halt immer so supportet und entwickelt dann aber selber schwere Depressionen, und dann muss sie sich so ein bisschen um ihn kümmern, und das Verhältnis dreht sich so ein bisschen um, und ich konnte den E-Reader gar nicht mehr aus der Hand legen tatsächlich, weil ich das auch irgendwie einfach so gut geschrieben fand.
Ja, hatten wir jetzt Sachbuch und Fantastik und E-Literatur in einer.
Als hätten wir das geplant, haben wir aber gar nicht, ja, tatsächlich. So, Jasmin, dann als letztes natürlich noch die Frage, wo kann man dich finden, wo kann man was von dir lesen, deine Rollenspiele spielen?
Also, man kann mich als Bratapfel auf den meisten guten sozialen Medien, also hauptsächlich momentan Mastodon und Blue Sky, finden, auf den visuellen bin ich nicht so groß unterwegs. Ich bin auch auf Discord unterwegs, ich bin beim Patreon Slack dabei von euch.
Genau, noch ein Grund, da Mitglied zu werden.
Genau, eine Art, mich zu erreichen. Ja, wie gesagt, Podcast, Nerd ist der Hobby. Da geht es um eben verschiedenste Themen in der Intersektion von Rollenspiel und Queerness und Kink. Filmbesprechung Radio Blau hier in Leipzig, freies Radio. Bei Plot Bunny findet man jede Menge meiner Rollenspiele, an denen ich mitgearbeitet habe. Unter anderem Catcrawl, wo man eine Katze ist, die ihre neue Wohnung, in der sie jetzt von den Menschen reingebracht wurde, erkundet. Oder Gegen das Monster, wo man sich die Frage stellt, ob man eben ein Monster, das man jagt, am Ende tatsächlich niederstrecken möchte, basierend auf Für die Königin. Also Rollenspiel zahlreich an verschiedenen Stellen. Ich bin demnächst online streammäßig zu sehen bei System Matters am Buß- und B-Tag. Das sollte der 19.11. sein. Da gibt's ein Projekt zusammen mit der Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn, wo wir über Ostdeutschland gesprochen haben. Da spielen wir Monster Hearts in einem Setting, das ich für die Kulissen, die System Matters rausgebracht hat, geschrieben habe, das in der Grenzregion
spielt. Oh mein Gott, und da ein bisschen das klingt so mega gut.
Die Symbolebene und die Hoffnungslosigkeit von Jugendlichen eben durch Monster Hearts Monster aufzeigen, und kommen ein paar coole Leute aus der ostdeutschen Rollenspielszene zusammen, unter anderem halt ich und Huhn von System Matters und ein Museumshistoriker aus der Gedenkstätte und dann noch Leute, die wir einladen, und wir spielen einen Abend Monster Hearts und schaltet ein.
Sehr cool. Ja, das sehr auf jeden schön. Fall. Dann vielen Dank, dass du zu Gast warst bei uns und uns zum Crowdfunding erleuchtet hast.
Sehr, sehr gerne und jederzeit wieder auch zu anderen Themen.
Das war unsere 81. Folge zum Thema Schreiben und Geld verdienen mit dem Schwerpunkt auf ein bisschen Self-Publishing und vor allen Dingen Crowdfunding. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Instagram unter Genderswap Podcast, auf Mastodon unter genderswappod @literatur.social, auf Blue Sky unter @genderswappod, per Mail an feedback@genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de.
Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt doch euren Freundinnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt diesen Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Und diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
Wir hören uns im November und sagen danke fürs Zuhören.
Dankeschön. Tschüss.
Unsere Patrons sind Aha,
Andrea,
Anna, Antonia,
Arturo,
Astra,
Björn,
Blauer Montag,
Brophy,
Buchschwinge,
Caroline,
Katrin,
Charlene,
Chris,
Christopher,
Cypher,
Claudia,
Doro,
Dr. Nathalie,
Elea,
Elias,
Eva,
Falkarius,
Fatun,
Felix,
Fremder,
Füllerfuchs,
Gabriel,
Gemadeus,
Georg,
Henning,
Holarius,
Ingwer,
Jan,
Janis,
Jan-Niklas.
Jasmin.
Hey. Yay. Yassi.
Johanna.
Johannes.
Joel.
Judith.
Justine.
Kai.
Kama.
Kat.
Katharina.
Katrin.
Katta.
Kay.
Kirsten.
Laura.
Laura.
Lilly.
Lisa.
Magdalena.
Manuel.
Mara.
Marcel.
Marin.
Mary.
Max.
Merlin.
Mika.
Micha.
Michael.
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 Mo.
Moritz.
Mück.
Nachi.
Nelo.
Nico.
Nur der Tim.
Patrick.
Paula.
Petter.
Phil.
Philipp.
Projektmühre.
Rabenkönigin.
Reinhold.
Resa.
Esro.
Schreiberling.
Skimi.
Shelly.
Sol.
Sphärenmeister Spiele.
Sunny.
Sven.
Tahina.
Tanja.
Technosmurf.
Tentacle Duck.
Tizi.
Chino.
Tjörn.
Tobias.
Tobias.
Vanessa.
Vic.
Vital.
Yvonne.
Und Senja.
Dankeschön an euch alle.
Danke.